Viele Gründer reden über Enterprise Sales. Mein heutiger Gast hat es wirklich gebaut. Kunden wie Nestlé, Porsche, Bosch mit globalen Rollouts. Lukas Biedermann von Sbertech weiß, wovon er spricht.
Wir rollen gerade mit Nestlé in über 350 Werke in über 70 Ländern unsere Lösung aus.
Und ihre Series A haben sie mit Insight Partners und Headline geraced. Mehr als 10 Millionen Euro für die Internationalisierung. Den Move in die USA.
Durch die Vereinigten Staaten. Wenn du hier in Europa verkaufst, hast du gleich einen Kunden mit 2-3 Werken. Da drüben hast du direkt 17.
Und ein kleiner Funfact: Ihre US-Expansion ist nicht wie die meisten deutschen Startups nach New York, sondern nach Chicago. Warum? Darüber sprechen wir auch später noch. Du hörst, wie Enterprise Sales ohne Overselling funktioniert. Warum Retention schon in der Discovery beginnt und wie mehrjährige Enterprise Deals sauber aufgesetzt werden.
Fragt sich jeder Kunde mindestens einmal im Jahr, was von dem, was ich da gerade einkaufe an Software, bringt mir eigentlich wirklich einen Wert? Und wenn die Frage nicht beantwortet werden kann, wird es sehr schwer.
Wie lange habt ihr für eure erste Million ERA gebraucht?
Gute Frage, Fabian. Aber es ist wahrscheinlich
mehr als 150% Net Revenue Retention bei 94-95% Gross Retention. Also nur einer aus 20 Kunden churnt jährlich. Und dementsprechend sprechen wir auch über die großen Hebel dahinter. Wir sprechen darüber, wie Sbertech Pricing auf Good, Better, Best umgestellt hat und intern wirklich verankert hat. Inklusive der Learnings, was Gründer zwingend vorab testen müssen, bevor sie in den Enterprise-Sales-Zyklus gehen.
Was mir immer da persönlich wichtig ist, einfach immer den Kunden im Mittelpunkt zu sehen. Was will der Kunde und warum? Dann hast du eine faire Chance, den Kunden noch da zu treffen, wo er gerade steht. Jeden einzelnen Kunden.
Welche Schritte vor der US-Expansion wirklich zählen und warum erst Product-Market-Fit, dann Sales-Keule nicht nur ein Kalenderspruch ist. Wenn du dein Sales- und Pricing-Setup professionalisieren, internationale Deals strukturieren und typische Skalierungsfallen vermeiden willst, liefert dir dieses Gespräch ein klares, umsetzbares Playbook aus der Praxis. Du hörst Unicorn Bakery, mein Name ist Fabian Tausch. Viel Spaß mit Lukas Biedermann, Mitgründer und Chief Customer Officer bei Sbertech. Lukas, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Danke, Fabian. Freue mich, dass wir uns mal wieder sehen hier.
Ja, wir haben ja irgendwie zusammen Wanderpreneurs gemacht, aber das ist auch schon ein bisschen her, seitdem wir es das letzte Mal gemacht haben, und dieses Jahr haben wir es geskippt, dementsprechend auch, also du wolltest es durchziehen, ich wiederum habe dann abgesagt und Bene ja auch, aber wir finden wieder einen neuen Termin, der nächste wird es nicht, den wir bisher vorgeschlagen haben, aber wir arbeiten dran, aber Berlin, München sind jetzt auch nicht so weit. Auch daran können wir anknüpfen.
Die Musketiere ziehen wieder los dann nächstes Jahr.
So nämlich. Wir haben bei Wanderungen viel gesprochen, aber sonst habe ich irgendwie den Zug verpasst, dich mal in den Podcast einzuladen. Und wenn ich mir das so von außen angucke, mache ich das jetzt gerade eigentlich viel zu spät. Was macht ihr? Ich meine, grundsätzlich, ihr seid jetzt so der Layer, der in extrem vielen großen Konzernen, Bosch, Porsche und da gibt es ganz viele andere. Ich habe eine Liste irgendwo hier liegen mit Nestlé und anderen, aber dafür sorgt, dass die besser verstehen, wo ihre Ersatzteile eigentlich liegen und dann entscheiden können, brauchen wir alle davon, haben wir nicht in einem anderen Werk was liegen, können wir das vielleicht nicht ein bisschen optimieren, dass nicht der Bestand so riesig ist, dass wir am Ende alles wegschmeißen, weil wir quasi alles fünffach gekauft haben oder zehnfach oder zwanzigfach, je nachdem, wie häufig wir die Maschinen geholt haben. Und habt jetzt inzwischen Series A geraced, habt davon Insight und von Headline Geld bekommen, US-Expansion, habt in Chicago euer Büro gemacht, statt irgendwo anders. Also ganz viele spannende Faktoren. Du gehst auch gerne damit hausieren, dass ihr eine sehr gute Retention auf Kundenseite habt, sowohl eine Gross Retention als auch eine Net Retention. Es gibt so viele Themen, über die wir sprechen müssen, wenn man hier mal eintauchen will. Lass uns aber mal ganz kurz nach vorne gehen. Du hast promoviert, hast bei Porsche Consulting gearbeitet und auf einmal kommst du auf die Idee, jetzt gründen wir eine Firma. Hol uns mal ab, wie kommt das zustande?
Ja, super gerne. Du hast es schon richtig gesagt, bei uns geht es ja um Maschinen- und Anlagenersatzteile und das ist wahrscheinlich kein Thema, mit dem man irgendwie aus der Uni rauskommt und sagt, boah, super, mein Herz schlägt für die Instandhaltung, Maschinenanlagen, Ersatzteile, genau mein Ding. Sondern tatsächlich ist es etwas, was Martin und ich als Gründer damals in unserer Beratungszeit, sowohl bei Porsche, ich erinnere mich an den Macan-Anlauf in Leipzig, aber auch bei Volkswagen und anderen Kunden mehrfach gesehen haben, dass eben bei der Beschaffung der Ersatzteile es sehr, sehr schwierig ist zu verstehen, wenn du eine Liste von deinem Maschinenbauer kriegst, was sind das eigentlich für Ersatzteile? Die sind manchmal vielleicht dekodiert. Ja? Habe ich davon schon welche auf Lager oder ein anderes Werk? Und daraus entstehen dann entsprechende ja, Probleme, wenn du die Daten nicht im Griff hast, dass du zu viel Geld ausgibst für Ersatzteile, die du schon hast, die doppelt auf Lager liegen und am Ende des Tages fast 50% der Ersatzteile, die ein Bosch, ein Porsche, ein VW oder Nestlé, wie du schon genannt hast, kaufen, hinterher ungenutzt wieder verschrotten. Und das ist ja so, also das ist der Antrieb, der uns verbindet, wo wir gesagt haben, okay, wir glauben nicht an eine Zukunft, in der Maschinen und also in der produzierende Unternehmen sich so viel Ersatzteile hinlegen als physische Versicherung, um die Anlagenverfügbarkeit zu sichern. Sondern der Weg muss irgendwie zu kürzeren Lieferketten, dass dieser Beschaffungszeitpunkt viel näher an den Bedarfszeitpunkt rutscht. So, das war so die Gründungshypothese. Martin hatte die Idee, ja, hat dann auch ein bisschen früher damals gekündigt als ich, hat noch ein paar Stationen gemacht, unter anderem auch bei Konex und so ein bisschen so die Startups, die Startup-Vibes und Erfahrungswerte gesammelt. Was dann irgendwann zurückgekommen meint, so, Lukas, so, ey, wir müssen da jetzt ran. Und er sagt, okay, alles klar, all in. Und genau, fast forward hast du richtig beschrieben, ist Martin jetzt in USA, macht unsere US-Expansion und mein Herzblut ist sozusagen unser Kerngeschäft Europa und ja, sozusagen alles Operations in der Firma zu treiben. Und ja, so simpel war es eigentlich damals. Wir haben ein Problem gesehen aus der Praxis und gesagt, da müssen wir ran. Wir glauben, dass es immer eine bessere Lösung gibt als Excel, Sonderzeichen, Löschen, S-Verweis. Und ja, hier stehen wir heute mit einem Wertversprechen an unsere Kunden, dass wir helfen, global die Ersatzteilbestände eben so zu optimieren, dass es eben passt für Free Cashflow und ein geringeres Working Capital sorgt.
Was ich spannend fand in meiner Recherche, ich habe herausgefunden, dass deine Dissertation irgendwie über 50.000 Mal heruntergeladen ist. Jetzt habe ich keine statistischen Werte nachgeschaut, was da sonst so passiert, aber ich würde behaupten, dass es nicht so aussieht. Welche Rolle hat vielleicht auch gespielt, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast und gesehen hast, dass da irgendwie auch ein gewisses, ja, eine gewisse Relevanz da ist, dass Leute sich wirklich damit beschäftigen? Oder hat das zum Beispiel gar keine Rolle gespielt, weil du jetzt gerade mit diesem Ach krass reagiert hast?
Also ich habe da auch nicht mehr reingeguckt, ehrlicherweise, was damit passiert mit der DIS. Ich glaube, also in meinem Fall, ich kann nur von mir reden, habe ich die damals nach irgendwie 2, 3 Jahren bei der Porsche Consulting geschrieben, weil ich das Bedürfnis gespürt habe, ich will mal wirklich was richtig verstehen. Und dann war Supply Chain Resilienz 2014 bin ich damit angefangen, so das Thema, was ich spannend fand. Und klar, dann ich glaube, das war eigentlich eher Glück, weil ich glaube, das war, als ich es publiziert habe über den Springer Verlag 2018, 2 Jahre vor Covid, dann war das eigentlich so im deutschsprachigen Raum, wo das, weil ich das Forschungsfeld bibliometrisch analysiert habe und da mal so verschiedene, so zum grundsätzlichen Bezugsrahmen erstmal gebaut habe. Es war ein recht junges Forschungsfeld. Dann kam Covid und bums, hast du da irgendwie wieder aus diesem Nischenthema, was vorher keiner kannte, auf einmal etwas, was da natürlich als Sau durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, dass das eigentlich eher so ein Zufallsprodukt ist. Sicherlich habe ich da was gelernt, was auch hilft, unsere Hypothesen bei Spartec in der Industrie zu verproben. Ne? Stichwort Pooling von Ersatzteilen, das geht nur, wenn du die Daten im Griff hast. Das heißt, inhaltlich hat das schon eine sehr hohe Relevanz und eine gewisse Nähe. Aber ich sehe das immer noch irgendwie als zwei verschiedene und unabhängige Stationen so ein bisschen voneinander. Aber ja, spannendes Thema. Also alle, die das hören und Lust haben, irgendwie auf Supply Chain Resilienz nochmal tiefer reinzugehen, bin ich immer Feuer und Flamme. Also sehr, sehr gerne.
Jetzt zuletzt warst du ein Tick zu weit weg von deinem Mikro, nur als kleines Feedback. Das hat man extrem gemerkt, weil du deutlich leiser geworden bist. Davor war super und dann bist du, glaube ich, so ein bisschen weggegangen. Ich knüpfe da gleich nahtlos an, wir schneiden das raus. Die Frage, die ich mir auch immer gerne stelle, weil, ja, keine Ahnung, in Deutschland hat man ja doch irgendwie häufig dieses Klischee von WHU-Student und sucht sich irgendeine Idee, kopiert, macht einfach und hat halt irgendwie BWL vielleicht im Master studiert. Was würdest du sagen, wenn wir uns jetzt so eine Promotion anschauen, was lernst du durch eine Promotion und sich eben wirklich tief mit einer Materie so detailliert zu beschäftigen? was dir dann eben bei der Gründung wirklich hilft. Sind das Skills? Ist das irgendwie Durchhaltevermögen? Was würdest du sagen, sind so die Punkte, die man daraus trotzdem mitnehmen kann? Weil es gibt ja trotzdem auch dieses Klischee von, ja, kannst ja jetzt auch mit Lovable quasi einfach was bauen und dann hast du halt ein Produkt und verkaufst das halt. Also von daher gibt es ja jetzt so ein bisschen diese Lager, die sich so verschieben und dementsprechend auch bilden.
Total. Also die Frage ist im Kern, was bringt eine Promotion für eine Gründung versus Business School?
Ja, ich meine auch, also sowohl Skillset als auch vielleicht auch inhaltliches Verständnis, ne? Aber so, wie würdest du sagen, ich meine, brauchen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber was würdest du sagen, inwiefern hat dich das trotzdem auf eine Gründung mit vorbereitet?
Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer hilfreich, sich auszukennen in dem Bereich, wo man was machen will. Und wenn man eine super Gründungsidee hat für ein sehr kompliziertes Thema, dann ist es natürlich wahrscheinlich gut, wenn man die Fähigkeit für ein hohe, also irgendwie gute Abstraktionsmöglichkeiten hat. Ich glaube, es ist grundsätzlich immer hilfreich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ich würde eine Promotion nie nicht als Voraussetzung für eine Gründung sehen. Vielleicht ist es manchmal sogar eher hinderlich, wenn man dann irgendwie ja, in Rabbit Holes reinkommt, wo man weiß, okay, also 80-20, good enough, move on, wäre eigentlich auch angemessen. Nein, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man einfach sehr klar weiß, was ist die Nutzenhypothese für den Kunden, was ist das konkrete Problem, was noch nicht gelöst ist, warum wurde es noch nicht gelöst und warum ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, also die klassischen Gründungsfragen sich einfach sauber stellt, ehrlich beantwortet. Und sich dann überlegt, okay, am I the right person, the fit for the role? Was ist das Gründungsprofil eigentlich für diese Firma, für dieses Geschäftsmodell? Was braucht man? Und ich glaube, wenn man da einfach, dann wäre es für mich eigentlich Mut, einfach machen. Ich stelle immer mir selber die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann einfach mutig das ins Risiko gehen und es einfach probieren. Ich glaube, dann ist es völlig egal, welchen Bildungshintergrund es gibt. Es ist völlig egal, welches. Also in dem Kontext natürlich, dass man das richtige, die richtige Gründungsidee für sich individuell hat und für seine persönlichen Interessen und Neigungen und ja, dann das Durchhaltevermögen auch durch diese, du kennst das ja selber, durch die Momente einfach über Jahre durchzugehen, wenn es mal nicht so läuft, hier und da und man einfach gefordert ist, seine Frustrationstoleranz stetig auf ein neues Level zu bringen.
Jetzt habt ihr entschieden, eine Firma zu gründen in einem Bereich, der natürlich so, da kommst du nicht einfach rein. Es ist jetzt nicht so, dass Bosch einfach sagt, hey, hier, take everything, weil da zwei Dudes ankommen, wenn ich das so frech formulieren darf, und sagen, hier sind wir wissen das jetzt alles besser. Wie ist damals dieses Momentum entstanden, dass ihr sagt, okay, es ist zwar ein komplexer Markt, es ist irgendwie insofern ein sensibles Thema, weil nicht jeder würde uns gerne einfach mal alle Daten zu deren Ersatzteilen und Produktionsstandorten und so übergeben und einfach zugänglich machen. Wie habt ihr damals dieses Momentum bekommen, woraus dann so alles entstanden ist, was wir heute über SpareTech gleich auch besprechen werden? Weil für viele da draußen, die sagen, hey, ich bin in so einem Mittelstand-Enterprise-Segment unterwegs, bei euch ist ja Enterprise, ihr habt irgendwie, eure Kunden machen 500 Millionen Umsatz plus, dementsprechend, ich bin in so einem Enterprise-Segment. Wie habt ihr das Momentum hier bekommen?
Ich denke, dass einer unserer unfairen Wettbewerbsvorteile zu Beginn der Spin-off aus der Porsche Consulting war, weil wir das Problem wirklich vielfach sehen konnten, sehr gut verstanden haben, Problemverständnis. Und dann natürlich, ne, wir haben 100%, wir sind komplett unabhängig, es gibt keine Verbindung mehr zu ehemaligen Arbeitgebern oder auch keine strategischen Investoren bei uns.
Ganz kurz, gab es die anfangs? Also wenn du sagst Spin-off, war das dann was, wo die Porsche Consulting in einer gewissen Form mitgewirkt hat und habt ihr dann später bereinigt oder wie war die Ausgründung?
Nee, komplett raus. Also wir sind wirklich ganz sauber raus und ja, haben aus dieser tollen Zeit einfach dann die ja, Erfahrungswerte mitgenommen in die Gründung und dann natürlich erstmal versucht, das erste Produkt, also diese 0.9-Version dann an Porsche verkauft. Ja, und am Anfang war es natürlich erstmal hart für uns zu lernen, okay, es ist ziemlich hart, wenn man auf der anderen Seite jetzt sitzt und mit Porsche verhandelt oder mit Volkswagen. Das lernt man dann sehr schnell, was Enterprise SaaS und Go-to-Market an der Stelle heißt. Aber natürlich, wenn man abliefert und die Qualität im Ergebnis stimmt und es messbare Ergebnisse liefert, war unser Vorteil, dass wir natürlich über Porsche direkt in bestimmte VW-Konzernkreise gekommen sind, in Richtung Audi, und dann ist auch der Rest der Automobilindustrie relativ klein. Da hat uns natürlich ein Wahnsinnsmomentum schon sehr früh verschafft. Ja, und darüber, du hast es eben schon angesprochen, wir haben letztes Jahr einen tollen Auftrag gewonnen und rollen gerade mit Nestlé in über 350 Werke in über 70 Ländern unsere Lösung aus, mit ich weiß nicht wie viel tausend Usern, die jetzt dann bis Anfang nächsten Jahres alle geonboardet werden. Und das zeigt dann einfach in diesen sechs Jahren, wie man von einer kleinen Lösung am Anfang, aber schon eben mit entsprechenden Hero-Logos ausgestattet und einer einfach guten Referenzkunden, die wirklich auch gerne dann ans Telefon gehen, wenn sie von einem anderen potenziellen Kunden angerufen werden und ehrlich gefragt werden unter Instandhaltern, unter Einkäufern, wie läuft das mit denen? Dann hast du natürlich in dem Enterprise-Segment Vorteile. Ja, und ich glaube, das ist uns zum Glück gut gelungen, für uns dann auch eben nutzbar zu machen.
Wenn wir dabei bleiben, ich meine, das eine ist da mal reinzukommen, das andere ist dann auch Enterprise-ready zu sein. Wie lange habt ihr gebraucht, um diese erste Lösung wirklich an Porsche verkaufen und live bekommen zu können? Weil da muss ja trotzdem ein gewisser Standard da sein, bis so ein Porsche sagt, ach ja, also klar, Grundvertrauen und ein Vertrauensvorschuss, weil die euch kennen, different story, ja, aber ihr müsst ja trotzdem dementsprechend einen gewissen Standard liefern.
Ja. Wir haben wahrscheinlich, was Enterprise Readiness angeht, auch einen glücklichen Umstand, dass die Daten für Maschinen- und Anlagenersatzteile relativ unkritisch sind. Weil auch hier, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir einen Datenbreach haben und irgendwie die Informationen unserer Kunden zugänglich werden, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass irgendjemand weiß, welche Ersatzteile in Zuffenhausen oder sonst wo liegen. Damit kannst du kein Produkt bauen, damit kannst du nicht Rückschlüsse ziehen auf die Anlagenverfügbarkeiten oder auf irgendwas. Ja, da kannst du erstmal gar nicht so viel mehr machen. Natürlich, wenn es dann in andere Informationen geht, wird es ein bisschen kritischer, aber aus einer Daten- und Informationssicherheitsperspektive ist es nicht, sind es keine hochgradig personenbezogenen Daten. Wir erfassen da irgendwie Vornamen, Nachnamen, Geschäfts-E-Mail, vielleicht mal eine Telefonnummer, that's it. So, das heißt, auch an der Stelle ist die Missbrauchsmöglichkeit relativ gering. Ja, und dadurch, wenn du natürlich als junge Firma auch dann in die ganzen Cloud-Security-Assessments reinrennst bei diesen großen Enterprise-Kunden, konnten wir mit einem Yellow Flag hier und da trotzdem da durchkommen, obwohl wir natürlich noch nicht eine TISAX-Zertifizierung oder ISO oder SOC 2, die wir heute haben, irgendwie punkten. Ja, und das heißt, so richtig Enterprise-ready bist du wahrscheinlich dann, wenn du genau in dieser Liga, in der wir jetzt sind, da mitspielen kannst. Aber völlig klar, und auch für die Kunden ist es völlig klar, wenn ich mir eine hochinnovative Technologie da einkaufe, die mir ein konkretes Problem löst, dann muss ich natürlich auch in gewisser Weise bereit sein, da das Risiko zu tragen. Und da sind wir eigentlich total glücklich. Und ich glaube, Bosch hast du schon genannt, um auch Bosch vielleicht da positiv hervorzuheben, haben die es schon extrem gut auch klar gesteuert und gesagt, ja, das können wir dann über einen Piloten in einem Werk gut steuern, dann gehen wir in bestimmte Leitwerke rein und rollen dann sozusagen global aus mit einem Rahmenvertrag. Und ich glaube, das ist ein guter Enterprise-Weg, immer auch mit Startups da und auch für ein Startup wirklich die Chance zu haben, mit 1, 2, 3, in unserem Fall Werken dann, Standorten, wirklich messbare Ergebnisse zu liefern. Ja, und das ist dann für beide Seiten eigentlich ein guter partnerschaftlicher Weg, um da einfach auch eine langfristige Kundenbeziehung gut aufzubauen auf Basis eben dieser messbaren Ergebnisse.
Ich will nur ein Gegenbeispiel bringen. Ich hatte gerade einen Live-Podcast mit Christoph Gerber gemacht und der meinte zum Beispiel, hey, wir konnten uns das zum Beispiel nicht erlauben, nicht alle Zertifizierungen zu haben, nicht irgendwie da schon Enterprise-ready zu sein. Liegt natürlich am Geschäftsmodell. Das war bei denen so, oder die sind halt, wenn du H&M, Adidas und Co. anguckst, dann machen die all das Loyalty-Management. Also ob ich als Kunde jetzt einen Discount bekomme, ob ich irgendwie genug Punkte gesammelt habe bei Adidas, um irgendwo einen Benefit zu bekommen, wie auch immer. Deswegen validieren die im letzten Prozessschritt jede einzelne Transaktion. Die machen 2000 Anfragen die Sekunde nur bei H&M. Und da ist es zum Beispiel so, der hat gesagt, hey, wir mussten halt dementsprechend 1,5, 2 Jahre wirklich entwickeln, bevor wir das irgendwo live bringen konnten, weil dich halt keiner so tief reingehen lässt. Dementsprechend, wenn du als Hörer gerade denkst, ja, okay, aber vielleicht ist meine Lösung irgendwo dazwischen. Es gibt halt schon nicht nur schwarz und weiß. Das ist ein sehr graustufiges Feld mit Enterprise Readiness. Und je nachdem, wie tief du in den Stack deines Kunden eingreifen willst, desto komplexer sind die Anforderungen, die du auch erfüllen musst, um überhaupt einen Piloten im Zweifel bekommen zu können. So, das musst du dann halt wirklich nochmal neu validieren für dich und dir anschauen und sagen, okay, welches Gefühl muss ich dann dem Kunden auch geben? Und nicht nur Gefühl im Gespräch, sondern auch Gefühl bei allem, was ich technisch schon liefern kann, dass der Kunde sagt, okay, mir fliegt nicht der Laden um die Ohren, wenn ich das jetzt implementiere, weil das natürlich sonst dazu führt, dass das eben nicht funktioniert und du keinen Piloten bekommst oder keinen Rahmenvertrag oder je nachdem. Also von daher, nur um das in Perspektive zu setzen, das sind sehr viele Graustufen, die zu beachten sind, wo man dann schon auch nochmal selber sehr hart mit sich ins Gericht gehen muss, um zu sagen, wo greifen wir da eigentlich an? Jetzt überspringen wir mal ganz kurz so diese Phase von, wir haben die ersten Kunden hin zu, wir haben 120 plus Kunden, was ihr jetzt aktuell, glaube ich, kommuniziert, wenn ich, vielleicht gibt es auch ein Update und ich habe nicht die aktuellste Zahl gefunden, aber da ist ein bisschen was passiert und dafür müssen ja mehrere Sachen passen. Erstens, die Kunden, die ihr anfangs hattet, du hast gesagt, ein Porsche, das habe ich in anderen Podcasts auch gehört, hat euch immer dann irgendwie direkt in diese Volkswagen-Gruppe reingepusht. Dadurch konntet ihr mit allen sprechen. Dann seid ihr von da, also irgendwie über Siemens und so, weil die viele Ersatzteile rausgeben, seid ihr so wirklich weitergereicht worden, konntet mit dem Logo loslaufen und konntet irgendwie Marke aufbauen, konntet irgendwie den Fuß in die Tür bekommen. Das heißt ja natürlich nicht, dass ihr sofort alle davon closen konntet, aber das hat sich dann über die Zeit entwickelt. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass du sagst, okay, wir haben eine, und also dass du selber in Gespräche gehst und sagst, wir haben eine gute Retention. Und eine gute Retention bedeutet ja sowohl auf Kunden lösen ihre Verträge nicht auf, sondern verlängern die weiter und Kunden geben mehr Geld aus. Also Gross Retention und Net Revenue Retention. Und jetzt müssen wir mal drüber sprechen, was mache ich eigentlich, wenn ich so einen Kunden gewonnen habe? Wie gehe ich denn damit um? Weil gerade in der heutigen Zeit, wo so viele KI-Firmen entstehen, die halt sehr schnell Kunden gewinnen, die vielleicht auch nicht immer im Enterprise-Segment, das ist nochmal was anderes, aber trotzdem gibt es natürlich auch dieses Risiko, dass sie ganz schnell wieder weggehen. Das heißt, diese Hygiene, ich finde, dass diese Hygiene von sich wirklich mit den Kunden zu beschäftigen und wirklich mit denen eine Beziehung aufzubauen, die dann langfristig dazu führt, dass man gemeinsam weitermacht, habe ich fast ein bisschen das Gefühl, wird immer mehr, also rückt zumindest nach außen hin ein bisschen mehr in den Hintergrund bei vielen neuen Tools und Firmen. Und deswegen ist, glaube ich, so wichtig, da nochmal drüber zu sprechen, wie das bei euch aussieht. Deswegen vielleicht kannst du einmal so ein bisschen Einblicke geben, wie eure Zahlen, Daten, Fakten rund um Retention aussehen und dann aber auch, dass wir darüber sprechen, wie die Maßnahmen aussehen, dass am Ende Kunden auch das Gefühl haben, hier sind wir richtig.
Super spannendes Feld. Also sehr gerne. Wir sind total stolz und du hast es schon gesagt, immer wenn ich gefragt werde, freue ich mich auch einfach, die Leistung des Teams da in den Vordergrund stellen zu können. Wir haben letztes Jahr über 150% Net Retention gehabt. Wir cruisen irgendwo bei 94-95% Gross Retention year over year, während wir die Topline verdoppeln. Und
in den ersten Jahren verdreifacht habt, oder? Also ich glaube.
Genau, ja, klar. Am Anfang, wenn die Baseline im Umsatz noch gering ist, dann hat man da höhere Multiple year over year. Aber, ja, genau, ja. Und ich glaube.
Wie lange habt ihr für eure erste Million ARA gebraucht?
Gute Frage, Fabian. Müsste ich gucken. Aber es ist wahrscheinlich 2,5, 3 oder so. Weiß ich nicht. Wir hatten nach einem Jahr das erste Produkt, so richtig Produkt. Also das hat schon gebraucht. Das ist nicht wie heute, ich habe einen geilen AI-Case, bums, 9 Monate später. Nee, das war, wir sind den steinigen Weg gegangen. Meine Perspektive auf Retention ist, dass in unserer Go-to-Market-Motion, Enterprise, B2B, SaaS, mit einem schon erklärungsbedürftigen Produkt, Retention in der Discovery-Phase im Sales anfängt. Denn die Personen, mit denen wir sprechen, sind in der Regel ein oder mehrere Jahrzehnte in ihrem Job, die kennen sich aus. Und wir sprechen die Sprache unserer Kunde. Wir kennen uns auch aus. Und deswegen ist es wichtig, sich ab dem ersten Moment auf Augenhöhe authentisch zu treffen. Und wenn das gelingt, dann hat man, glaube ich, eine gute Basis überhaupt gelegt in die verschiedenen Use Cases und Probleme, die der individuelle Kunde oder Prospect gerade hat, reinzugehen. Dann kommt es einfach darauf an, ne, wie gut und wie sieht der Sales-Prozess aus. Wir sind da sehr stark interessiert, auch früh natürlich ganz klassisch mit dem Economic Buyer in Austausch zu kommen, dort eine gute Value-Proof-Motion hinzulegen und dann einfach über ein Executive Alignment hinten raus auch einen Mehrjahresvertrag mit entsprechend für beide Seiten guten Bedingungen abzuschließen. Und für eine Retention Rate ist natürlich gerade diese Mehrjährigkeit sehr wichtig, dass beide Seiten auch dieses Commitment eingehen können. Und dann natürlich auch klar, weil egal, ob du einen Mehrjahresvertrag hast oder nicht, fragt sich jeder Kunde mindestens einmal im Jahr, wenn es um die Budgetierung für die 9 Jahre geht, was von dem, was ich da gerade einkaufe an Software, bringt mir eigentlich wirklich einen Wert? Und wenn die Frage nicht beantwortet werden kann, dann bin ich davon überzeugt, im Enterprise-Segment, gerade im Industrial Tech, in dem wir unterwegs sind, wird sehr schwer. Und da muss der Fokus dann auch im Customer Success und in allen Post-Sales-Bereichen drin liegen, dass man ausgehend von einer sauberen Baseline, einer wirklichen Problem, einer quantifizierten Problemausgangslage, immer alles dafür tut, dass der Kunde, klingt ein bisschen Klischee, ist aber in der Realität viel, viel schwieriger, das wirklich umzusetzen, wirklich seine Ziele erreicht. Und in unserem Fall heißt das ganz konkret optimale Bestände. Das gibt so diese eine Kennzahl, Spare Parts Inventory Ratio, wie viele Teile habe ich da gemessen an meinem Wert des Anlagen- und Maschinenparks. Und natürlich auch Beschaffungskosten reduzieren. Das sind super messbare Kennzahlen. Auf die muss reported werden, gemeinsam drauf geschaut, wie die Lösung da einen Impact hat. So. Und das ist unser Weg, wie wir schauen, eben einen messbaren Wert zu bringen. Und dann hilft es in der Gross natürlich, in der Gross Retention, in der Kundenbindungsrate, natürlich, wenn man das dann auch konstant dann auch mit den, ne, auf allen Hierarchieebenen des Kunden dann sauber auch immer wieder kommuniziert und messbar macht. So, auf der Net Retention Seite ist es natürlich dann interessant, was sind meine Expansionshebel? Da liegt es ein Stück weit in der Natur der Sache bei uns, dass wir natürlich, wenn wir nur in Anführungsstrichen bei einer Handvoll Werken zunächst beginnen, dass dann natürlich der Kunde immer weitere Werke hat, ja, in die man die Lösung dann ausrollen kann. Das heißt, es ist ein großer Wachstumshebel. Auf der anderen Seite kommen natürlich neue Feature dazu. Auch da sind wir dann ausgehend von unserer Datenbank an Originalherstellerersatzteilen, die ja ein Stück weit auch unser USP ist, in der Lage mit, sehr intelligenten Algorithmen und vor allem auch echten AI-Use-Cases nochmal zusätzliche Mehrwerte für Kunden zu generieren, die natürlich auch dann einen Upsell ermöglichen. So, und das sorgt dann dafür, dass eben auch eine Net-Retention wirklich, wirklich toll sich gestaltet.
Wenn wir mal ganz kurz beim ersten Schritt bleiben, das ist ja der Initial Contract. Wo ist der schmale Grat aus so groß wie möglich machen und so klein wie nötig. Also so wie, weil am Ende, wenn ich den Initial Contract zu groß mache, also zu viel verkaufe, was ich dann vielleicht nicht direkt liefern kann, ist der Kunde vielleicht nicht happy, dann leidet die langfristige Beziehung darunter. Wo ist da der schmale Grat? Mhm.
Genau in dem, was du gesagt hast, denke ich. Wenn du dich beim Overselling ertappst, dass du Sachen verkaufst, die du nicht liefern kannst, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Weil dann kannst du, was du nicht lieferst, kannst du nicht messen auf der Kundenseite ein Ergebnis. Und natürlich haben auch wir, das will ich uns gar nicht verschützen, natürlich am Anfang haben auch wir Sachen verkauft, die wir dann mit der Hand am Arm versucht haben, irgendwie noch, wenn das Produkt noch nicht so weit war, irgendwie zu lösen. Und manchmal hat es dann auch vielleicht nicht geklappt. Das sind natürlich super schmerzhafte Erfahrungswerte, durch die eine Firma wahrscheinlich leider durch muss, wo man sich bei jedem Kunden entschuldigen muss, bei dem das vielleicht aufgetreten ist. Ich glaube, die Ehrlichkeit gehört dazu. Weil nur durch diese super schmerzhaften Erfahrungen kannst du dich verbessern. Wenn du diese Fehler nicht machst und nicht reflektierst, dann wirst du, ja, dann bleibst du ja stehen. Und ich glaube, das ist der ganz normale Entwicklungsweg einer jeden jungen Firma, sich da einfach auch immer weiter zu professionalisieren. Und was mir immer da persönlich wichtig ist, einfach immer den Kunden im Mittelpunkt zu sehen, immer sich in den Kunden reinversetzen. Was will der Kunde? Was will der Kunde? Und warum? Warum will er es wirklich? Und ich glaube, wenn das durch die Bank mitgetragen wird, von Produkt über Marketing, everything go to market, Post-Sales, dann hast du eine faire Chance, den Kunden noch da zu treffen, wo er gerade steht. Jeden einzelnen Kunden.
Was würdest du sagen, sind bei euch die Hauptgründe, wenn ihr einen Kunden verliert? Ist es dann, die entscheiden sich für eine andere Lösung? Ist es dann, die merken, die haben doch kein Budget mehr, weil sie irgendwie vielleicht kurz vor dem Ausstehen? So, was sind so die verschiedenen Punkte, warum Leute bei euch dann sagen, wir können nicht weiter verlängern oder wollen nicht weiter verlängern?
Also zum Glück gibt es nicht so viele. Es gibt aber in den Fällen den Blumenstrauß. Wir haben tatsächlich einen Kunden, der auch ja, durch die Presse ist es gegangen, tatsächlich fast seine gesamten Geschäftstätigkeiten eingestellt hat. Und das war selbst für die Betroffenen eine totale Überraschung. Wir haben es eigentlich aus der Presse erfahren, haben gedacht, okay, das ist völlig unerwartet. Ja, dieser Kunde sitzt jetzt auf einem Mehrjahresvertrag sozusagen. Und eigentlich können wir dann, eigentlich kannst du da gar nicht mehr weitermachen in der Sache. Das war wirklich so ein richtiger abrupter Stopp. Andere Situationen, es gibt jetzt wenig, also an die Konkurrenz ehrlicherweise wenig, weil das, was wir da tun, häufig auch bei den meisten Kunden immer noch als Single Source eingekauft wird, denn diese globale Referenzdatenbank, die wir dort haben, ist etwas, was noch kein anderer geschafft hat, so aufzubauen. Ja, und da gibt es natürlich hier und da auch andere Firmen, die bemüht sind, in das Feld reinzukommen. Das heißt, wir sind da schon in einem Markt, der noch educated werden muss. Und ich glaube, da ist der blaue Ozean so groß, dass es eigentlich eher auch für uns hilfreich wäre, wenn es noch mehr Player in dem Markt gäbe tatsächlich. Tatsächlich sind diese Budgetrestriktionen, die du angesprochen hast, wahrscheinlich die häufigsten. Das gerade, wir sind sehr stark im Bereich Food and Beverage, da ist es weniger der Fall, aber Automotive merken wir natürlich schon, sind die Budgets sehr viel knapper als in den letzten Jahren. Das ist definitiv etwas, mit dem auch wir kämpfen. Ja, und sonst könnten wir jetzt anekdotisch werden von Kunde zu Kunde, aber ja, das ist, glaube ich, also der Querschnitt.
Und das, obwohl ihr ja zum Beispiel schon sehr KPI-getrieben kommt mit Bestandsreduktion, was ja natürlich irgendwie Einsparungen betrifft, mit Downtime-Vermeidung, also meine Fabrik bleibt am Leben, weil ich immer alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort habe, Effizienzgewinn, also weniger manuelle Arbeit, das, ich glaube, ein Beispiel war irgendwie 300 Stunden pro Jahr Zeitersparnis bei Bosch. Oder auch irgendwie so Kostensenkung im Working Capital, was ja eigentlich wirklich alles sehr, 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 sehr klare KPIs sind, die eine Firma mit Budgetrestriktionen betrifft und trotzdem passiert das. Ne? Also das muss man, glaube ich, einmal dazu sagen. Und das ist aber auf der anderen Seite wahrscheinlich genau der Punkt, warum dann die Net Revenue Retention trotzdem also so gut funktioniert. Also auch Gross Retention ist super, so, das ist das eine, das muss man, glaube ich, nochmal dazu sagen, aber ist jetzt, weil ich jetzt da so drauf rumgeritten habe, dass trotzdem Kunden sich dagegen entscheiden werden, aber egal, wie gut das ist, was du machst, irgendwer wird immer sagen, passt jetzt gerade nicht mehr, aber bei der Net Revenue Retention, weil ihr eben genau diese Punkte trefft, die halt für, oder gerade in einer Phase, wo Budget knapper wird, auch genau ja, den Zahn der Zeit treffen, zusätzlich zu der Relevanz des Themas, mit allem, was dazugehört, dass Firmen halt sagen, okay, das ist wahrscheinlich eine der Softwares und Softwarelösungen und eins der Produkte, das wir aktiver nutzen wollen, weil ihr eben genau diese Hebel anspricht.
Und in der Instandhaltung hast du einen unfassbaren Fachkräftemangel. Das heißt, selbst wenn Firmen sich entscheiden, dort Layoffs auch vorzunehmen, hast du eine Arbeitsverdichtung, die ist unfassbar. Ich kenne keinen von unseren Kunden, der kein Fachkräfteproblem hat, der kein Problem hat, neue Kollegen in den Bereichen hinzurekrutieren. Und das bedeutet, dass du noch mehr unter Druck bist, auch als Fachbereich, die eigene Arbeitsweise wirklich aufs nächste Level zu bringen. Und da gehören dann wirklich auch indirekte Tätigkeiten, wie das Verarbeiten von Daten, von Ersatzteilen, einfach direkt auf die Liste von wenn es was gibt, was mir das automatisiert, dann kaufe ich das auf jeden Fall, weil dadurch lasse ich, so die Amerikaner würden sagen, Ranch Time, ja, lässt sich wirklich meine Produktivzeit an der Anlage erhöhen. Und das zahlt natürlich dann auch nochmal darauf ein, dass unsere Lösung wirklich ein Painkiller und nicht nur Vitamin ist in dem Sinne.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Net Revenue Retention zurückkommen. Und du hast gesagt, ihr unterschreibt mehrjährige Verträge und es geht ja um dieses jährliche Wachstum mit einem Kunden. Wie sehr lasse ich mir das festschreiben? Also ist das dann was, wo du sagst, okay, in einem dreijährigen Vertrag steht drin, wir gehen mit 3 Anlagen live, dann sind es 10, dann sind es 20 und das ist eure Net Revenue Retention? Und wie sehr ist es, über die Kundenbeziehung hinweg neue Felder zu identifizieren, wo man sagt, hey, da haben wir gerade eh nochmal ein Feature oder ein Solution Set für gebaut, das wir euch noch mit anbieten würden? Und also wie viel ist schon in der Vertragsverhandlung quasi dann in dem mehrjährigen Vertrag festgeschrieben und wie viel dieser Net Revenue Retention kommt dann hinten raus über besseres Problemverständnis und hey, wir haben jetzt auch schon abgeliefert, hier können wir auch noch liefern.
Unsere Kunden kaufen keine Software für 1, 2 oder 3 Jahre gedanklich, sondern die kaufen Software für 20 Jahre. Hier geht es um das Software-Stack einer produzierenden Firma. In dem Moment, wo ich 3 Jahre einen kaufmännischen Vertrag unterschreibe, will ich mir natürlich auch bestimmte Konditionen sichern als Kunde. Weil ich weiß, ich werde danach weiter erneuern. Ich werde einen Standardprozess in den Instandhaltungseinkaufsbereichen so aufsetzen, dass er noch viel effizienter mit dem Tool SpareTech dann ablaufen kann. Das bedeutet, dass wir schon in der Anbahnungsphase natürlich auch genau schauen, wie sieht denn dein internationaler Rollout-Plan aus? Wie willst du denn in die anderen Werke rein? In welche Division? Wie läuft das? Das sind auch wirklich Fragen, die der Kunde sich stellt. Jetzt Beispiel Nestlé. Da folgt das ja einem total klaren Fahrplan. Da steckt der Kunde Ressourcen rein. So. Das heißt, auf der Ebene ist es eigentlich sehr normal, dass man auch schon sehr gut antizipiert, wie dann auch bestimmte Lizenzumfänge sich erweitern. Ja, und das ist, glaube ich, die ja die Realität bei uns, dass du daher von dieser Perspektive aus dann auch da wirklich versuchst, den Kunden zu verstehen, wie ist das Setup? Was sind die Themen, in welchen Werken, in welchen Regionen, an denen du bist und wie können wir dich da in dem Rollout begleiten? So, dass du zum ersten Teil deiner Frage und der zweite Teil, wie identifiziert man dann auch vielleicht Upselling-Möglichkeiten? Ich glaube, eine wichtige Verbesserung, die wir dieses Jahr durchgeführt haben, ist eine Aktualisierung von unserem Preismodell, dass wir zum Beispiel für unseren sogenannten Bombcheck, das heißt, dass diese automatisierte Ersatzlistenprüfung, keine Ahnung, eine Werkserweiterung für einen Porsche Taycan in Zuffenhausen, ja, oder irgendwo eine neue Linie in irgendeinem Werk, die für eine Battery Factory an den Start geht, hat neue Anlagen, Ersatzteile, die geprüft werden müssen in dutzenden Excel-Listen, dann schmeißt du die quasi in unser Tool rein und dann weißt du sofort, okay, an welche Teile davon, was sind das für Teile, in welchem Standort habe ich die schon, was soll ich kaufen, was soll ich nicht kaufen und sparst dir direkt Hunderttausende oder Millionen Euro, die du nicht ausgibst, weil du erstmal einmal wegverbrauchen kannst, was du schon vielleicht seit Jahren im Lager hast. Und diesen Bombcheck, der einer der größten Wertetreiber wirklich für die Kunden ist, haben wir jetzt als Flatrate einfach in jedem Paket Core Professional Enterprise dazugegeben, sodass du als Kunde eigentlich immer sofort den riesen Mehrwert holen kannst, wenn du irgendwelche Listen hast, die zu prüfen sind. Und die Kunden, die sozusagen bisher eine künstliche Limitation hatten, dass sie zum Beispiel nur bestimmte Kontingente im alten Preismodell kaufen konnten, haben natürlich jetzt einen gigantischen Mehrwert und wissen dann natürlich auch, okay, ich gehe auf das neue Preismodell, weil ich so viel mehr dafür bekomme. Vielleicht zahle ich auch ein bisschen mehr, aber im Vergleich ist der Kosten-Nutzen ein Riesengewinn. Ja, und auch so hast du natürlich dann einen Hebel auf eine Net-Retention.
Wie hat euer Pricing anfangs ausgesehen und wie hat sich es über die Jahre weiterentwickelt? Also was waren anfängliche Annahmen oder auch so, hey, das ist jetzt unser Go-to-Market-Pricing und wir wissen, wir müssen es mit der Zeit verändern. Und was sind jetzt so die größten Learnings für wie ihr heute priced?
Im Kern hat sich unser Pricing und unser Angebot modular entwickelt, bis wir irgendwann gemerkt haben, und das ist natürlich gut, modular heißt, du kannst immer dem Kunden das Paket so zusammenstellen, dass es für jeden Kunden perfekt passt und dann kommt unten Preis rum. Da hast du bestimmte also wir haben so Fences, so Grenzen, und also, hey, bis so und so viele Nutzerlizenzen, bis so und so viele Materialien, die wir managen, kann man dann sich das überlegen. Und jetzt sind wir eigentlich hin in der Vereinfachung und haben gesagt, okay, es gibt quasi Good, Better, Best, ja, so ganz klassisch, das, was ich eben sagte, es gibt ein Core, ein Pro, ein Enterprise-Segment und dann verschiedene T-Shirts-Größen, S, M, L, und dann kannst du gucken, wo du stehst, und haben dann einfach geschaut, okay, es geht eigentlich nur darum, wie viele Leute müssen die Software nutzen und wie viele Ersatzteildaten hast du weltweit an der Management bei SpareTech. So, das hat es natürlich deutlich einfacher gemacht, für beide Seiten. Es ist transparenter. Wir haben geschaut, dass man die Feature, die eben den größten Mehrwert bieten, überall schon für alle Kunden in allen Paketen nutzbar machen. Ja, und das war so dieses Learning, ja, einfach irgendwann, wenn es zu kompliziert ist im Pricing für die Kunden, für einen selber, und das unnötig auch Reibung reinbringt, das zu vereinfachen. Ich glaube, das war jetzt die richtige Zeit für uns, das zu tun.
Das heißt, ihr baut am Ende in Packages. Das ist jetzt nicht so, also es macht keinen Unterschied, ob ich mit 3 oder mit 7 Nutzern komme, weil ich dann ja in dem quasi S-Package bin und so, weil ich zum Beispiel weniger Nutzer habe, so nach dem Motto, oder dass es relativ vereinheitlicht ist.
Genau. Oder du weißt gar nicht, oh, mache ich das jetzt in der Abteilung auch noch? Mache ich das in dem Stand? Nehme ich die schon mit rein oder nicht? Ach cool, habe ich eben mit drin, passt.
Okay. Spannend. Wenn wir da mal einen Schritt weiter denken und uns mal kurz aus dem Pricing-Sales-Segment raus entwickeln, dann müssen wir auch ein bisschen über Team sprechen, logischerweise, weil ohne das wäre das alles gar nicht möglich. Und was ich von euch weiß, ist Remote-Setup, auch schon vor Corona so geplant und so umgesetzt seit 2019, dann irgendwie mehrere Standorte, unter anderem zum Beispiel in den USA mit Chicago, wo viele halt irgendwie nach New York gehen. Dementsprechend ist schon ein paar Sachen, die da speziell sind. Das eine ist US-Expansion, generell in mehreren Märkten aktiv und dann aber auch, was seid ihr jetzt, 80 Leute remote ungefähr?
Mhm, ja.
Und dementsprechend so die Kernfrage, wenn heute jemand zu dir kommt und sagt, Lukas, ich überlege Remote oder Office Culture, und du sagst wahrscheinlich Remote, weil du aber unter dem Vorbehalt, weil das musst du beachten. Was sind die wichtigsten Punkte, um Remote wirklich eine richtig geile Kultur hinzubekommen?
Boah, da gehört, glaube ich, eine Menge dazu. Unsere Selbsterkenntnis damals war, wie du schon gesagt hast, vor Covid, wenn wir wirklich Top-Leute holen wollen, kriegen wir die nicht alle nach Stuttgart. Auch wenn Stuttgart eine echt coole Stadt ist, wenn man da mal gelebt hat und nicht schon
davon einmal im Jahr Liste. Maximal genau. Einmal im Jahr.
Aber ich glaube, das war so unsere Erkenntnis, wo wir gesagt haben, wird wahrscheinlich schwierig. Dementsprechend, ja, hat Covid uns gefordert, so walk the talk, dann auch das so aufzusetzen, dass es funktioniert. Wir nennen uns eine Remote Yes Company, nicht Remote First, weil mit den Standorten in Stuttgart, in München, in Berlin, in Chicago haben wir zumindest ein paar Hubs, wo wir es den Kolleginnen und Kollegen, die einfach das für sich brauchen und sich ihren besten Produktivmodus so gestalten, dass sie wirklich auch mal mit Kolleginnen und Kollegen im Büro vor Ort den Austausch haben, dass das eben auch funktioniert. Und dann eben nicht nur an einem, sondern an mehreren Standorten, da wo eben die meisten Leute sind. Das heißt, sicherlich wird es auch weitere Büros, also Klopf auf Holz, solange wir diesen Wachstumsweg weitergehen dürfen, auch geben. Und das ist das, was uns auszeichnet. Dann ist es sicherlich so, dass du in Chicago, wenn du ins Büro kommst, hast du irgendwie eine andere Energie, einen anderen Vibe vielleicht, ja. Oder in Hamburg ist es ein anderes Flair als in München. Und das ist auch total gut. Ja. Alle Charaktere, Menschen bei SpareTech sind total unterschiedlich. Und das ist auch super wichtig. Aber am Ende des Tages sind wir auch als Gründer extrem hinterher, dass es eine Kultur gibt. Eine SpareTech-Kultur. Und die Kultur ist mehr als irgendwie nur Werte, die du auf ein Poster schreibst oder eine Website. Das ist etwas, was du als Kandidat vielleicht merkst, wenn du in den Interviewprozess bei uns kommst, dass du spürst, wenn du in deinem ersten Tag bei SpareTech ankommst, dass du spürst, wenn du, so wie letzte Woche, als wir unseren All-Company-Offsite hatten, wenn alle zusammenkommen und du dich wieder siehst, teilweise auch das erste Mal live und in Farbe, das ist ein Gefühl, was du dann hast. Von Zugehörigkeit, von vielleicht Vertrautheit. von Neugier, was auch immer dein persönliches Gefühl ist, wenn du dazukommst. Und das alles ist Spartec-Kultur. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo du es einfach auch im Laufe der Zeit, eine Kultur entwickelt sich durch die beteiligten Akteure. Natürlich muss man also auch mit Vorbild immer vorangehen und für die Dinge, die einem wichtig sind, einstehen. Aber Kultur ist ja auch das Verhalten von allen hier bei uns, wenn keiner hinguckt. Das ist ein, glaube ich, ein viel zitiertes ein Kulturspruch. Aber es ist so. Also die Kultur kannst du nicht kontrollieren. Eine Kultur entwickelt sich und wird gelebt oder eben auch weiterentwickelt von allen Beteiligten. Das heißt, auch jeder neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die bei Spartec dazukommt, ist in dem Moment schon Kulturträger. Und das, glaube ich, anzunehmen und auch das, diese Offenheit zu haben, in diesem Sinne immer auf Kolleginnen und Kollegen zuzugehen, das aktiv auch durch Feedbacks, was dazugehört, durch das Verhalten, was man an den Tag legt, sich bewusst zu machen, dass man diese Kultur aktiv auch gestaltet, das ist, glaube ich, super. Ja, und da rufen wir, oder kann ich nur, sag ich mal, für uns sprechen, wir wollen, dass die Leute bei Spartec an sich glauben, dass sie Risiken eingehen, dass sie wissen, dass sie Fehler machen sollen, daraus lernen. Am besten lernen wir aus, also kollektiv, schneller ist es immer, von den Fehlern von anderen zu lernen. Dafür brauche ich natürlich auch ein Gefühl der Sicherheit, dass ich über meine Fehler offen sprechen kann. Das heißt, auch ich spreche irgendwie, jede Woche haben wir unser Success and Fail Meeting, wo man dazukommen kann, um einfach über seine Weekly Fail und Successes zu sprechen. Das ist, um ein Beispiel herauszugreifen, ja. Das ist wichtig, sich einfach selber auch so seek the uncomfort, sage ich immer. So, sich raus, einfach ich meine, die Leute sind ja hier, um sich einen Arbeitsort, einen Wirkungsraum auszusetzen, wo man einfach gestalten kann, wo man sich selber pushen kann, so weit, wie man halt gerne gehen will. Und wenn man zu weit geht, sind dann hoffentlich auch die Kollegen da, um mal wieder aufzufangen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einfach eine auch Auseinandersetzung auf der individuellen Ebene erfordert, bei jedem Einzelnen hier bei Spartec auch einfach sich dessen bewusst zu machen, wie wertvoll und wie wichtig es ist, dass man selber da einfach seine Haltung und Einstellung bewusst macht.
So wie du drüber sprichst, bin ich mir sehr sicher, dass ihr ein Culture-Interview im Interviewprozess habt. Mhm. Liege ich richtig?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Nur double-checken, nicht, dass ich jetzt Behauptungen aufstelle. Die wichtige Frage, wie sieht das aus? Weil es ist ja trotzdem nicht 100% greifbares Thema. Also es ist ja jetzt nicht immer schwarz und weiß. Was macht ihr, um einen Kandidaten, eine Kandidatin im Interviewprozess zu prüfen und zu sagen, das wäre eine richtig geile Ergänzung fürs Team?
Total. Wir versuchen selber einfach sehr, also auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen und dann auch eine Frage zu stellen, wirklich, okay, teile uns mal bitte das Beispiel, als du das letzte Mal oder einmal wirklich einen Konflikt mit einer Kollegin oder einem Vorgesetzten hattest. Und wir suchen ja Leute, die nicht konfliktscheu sind. Unsere Kultur ist dadurch geprägt, dass man auch Freude daran hat, weil man es nicht auf einer persönlichen Ebene, sondern auf einer fachlichen austrägt, miteinander zu streiten. Das Wort ist negativ konnotiert, aber so, es ist ja wichtig, sich zu reiben und nicht immer im Konsens Entscheidungen zu treffen, sondern auch mal Dissens auszuhalten. Und wenn jemand dann nicht sagen kann, ich hatte nie einen Konflikt, dann ist das okay. Vielleicht ist aber auch eine verpasste Chance, sich selber zu reflektieren, okay, was waren denn Konflikte, die ich vielleicht auch mal gesucht habe, weil ich für mich eingestanden habe, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Und das ist natürlich schon, glaube ich, eine wichtige Beobachtung, auch im Interviewprozess zu verstehen, wie gehen Leute, Personen selber mit eigenen erlebten Konflikten um, Punkt eins. Und Punkt zwei, was teilen sie dann darüber? Sich in einem Interviewprozess auch verletzbar zu machen, ist natürlich eine wahnsinnige Haltung, wenn da wirklich Kandidaten sitzen, die sagen, hey, wisst ihr was, ich kann euch das mal ganz genau erzählen, wie das damals gelaufen ist und was ich daraus gelernt habe. Dann punktest du bei uns 10 von 10. Und genau diese persönliche Eigenschaft, diese Fähigkeit auch, sich selbst zu reflektieren und über solche Situationen zu sprechen, das honorieren wir, weil dann wissen wir, okay, das passt zu Sperrtech Kultur, so um mal ein Beispiel rauszugreifen.
Was waren für dich die größten Learnings, um nicht nur Gründer zu sein, der operativ die Firma vorantreibt, sondern wirklich Leader zu werden und ein Team, eine Organisation führen zu können und denen auch eine Richtung zu geben?
Ich habe das Gefühl, man lernt so viel über sich, über Menschen. Ich hatte das Glück, in dem Zeitraum auch die Erfahrung machen zu dürfen, Familienvater zu werden von zwei tollen Kindern. Und ich glaube, eine der wichtigen Erfahrungen, um als Führungskraft zu reifen, wenn ich das mal so formulieren darf, ist es einfach, immer die Fähigkeit zu haben, sich auf die Person einzustellen. Und es ist, glaube ich, eine Herausforderung, nicht in seinen eigenen Denkmustern zu verharren. Ja, oder wenn ich mir überlege, auch ich habe Wahrnehmungsverzerrungen. Ich komme, das sind die verschiedenen Biases. Jeden Tag muss ich mir bewusst machen, dass auch meine Perspektiven unvollständig sind. Und ich glaube, das in ein Team reinzubringen, wo du als, sagen wir, Tag 1 Gründer, musst du dich nicht mit jemandem abstimmen. Du bist Head of Marketing, Head of Sales, Head of Product und ein Kunde sitzt oder ein Prospect sitzt vor dir, fragt A und du sagst, klar, können wir machen, können wir nicht machen, kostet 5 Euro, kostet gar nichts und bist super schnell in der Entscheidungsfindung, autonom und musst da keine Rücksprache halten. Du willst ja aber eigentlich zu so einer Teamintelligenz hin. Dafür hast du Führungskräfte, dafür hast du Teams, Leute, Profis, die ihre Fachbereiche und ihre Inhalte viel besser kennen, ja, und nicht limitierte Entscheidungen zum Beispiel treffen, wie man als früher Gründer. Und ich glaube, diese Kultur, also diese Teamintelligenz auch hinzubekommen, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung und sich dann auch zurückzunehmen, um nicht immer den Anspruch zu haben, top-down jede Kleinigkeit zu entscheiden. Und das kann, es gibt ja diesen Begriff des Founder Mode, ja, wenn es versus Manager Mode, oder? Paul Graham. Und ich glaube, wenn du natürlich auch die Erfahrung gemacht hast, du hast irgendwie, keine Ahnung, jemand reingeholt, eine Führungskraft, es hat nicht geklappt, dann gehst du wieder voll rein als Gründer und hast das Gefühl, okay, wenn ich es nicht selber mache, dann wird es auch nicht vernünftig. Das ist halt ein Trugschluss, weil du hast halt in dem Moment noch nicht die richtige Person vielleicht gefunden oder hast selber die Person nicht richtig geonboardet, was auch immer die Gründe waren. Und ich glaube, das ist etwas auf dem Weg als Führungskraft, dass man wirklich seine eigenen Fähigkeiten, seine eigene Persönlichkeit weiterentwickelt, Skills weiterentwickelt und dann niemals aufhört. Ich glaube, dann hat man eine faire Chance, auch diesen Weg so from Founder to CEO zu gehen, den die Firma auch erwartet.
Ja, es ist auch spannend, weil wenn du dann nicht abgibst in dem Moment und immer denkst, ich muss das selber machen, man vergisst ja, was alles liegen bleibt. Du kannst ja nur ein gewisses Sammelsurium an Bällen jonglieren und irgendwann ist da ja so ein Rattenschwanz dran, weil du halt so viel liefern musst von bestehenden Commitments, dann mit neuen Commitments. So dazu denken, dass du das besser kannst, während du all die anderen Sachen jonglierst, ist halt auch irgendwann einfach Quatsch. So, weil du so viele Sachen parallel jonglierst und so einen Mindshare hast, dass dein Kopf das gar nicht greifen kann, weil du kannst halt irgendwann auch deine Zugtickets einfach nicht mehr selber buchen, ob du da jetzt 10 Euro sparst oder nicht, ist halt auch egal, weil du halt einfach dann nicht drüber nachdenkst, wie du vielleicht bei dem Kunden geliefern kannst, wie du die Strategie weiterentwickelst, ob du die Person einstellst und. Da gibt es so viele Themen, die deutlich mehr Tragweite haben, als dann irgendwie, das eine ist irgendwie so kleinere Sachen abzugeben und das andere ist dann aber auch eben ganze Bereiche abgeben zu können, weil du halt auch nicht 5 große Bereiche jonglieren kannst. Das geht anfangs vielleicht, aber wenn die sich halt etablieren und etablieren müssen und Kunden da dementsprechend auch einen gewissen Anspruch haben, was du liefern musst, no chance. Und ich glaube, dass ich bin wahrscheinlich jemand, der das eher zu spät dann irgendwie diesen Absprung sucht, weil ich auch immer glaube, ich kann alles besser und das fällt mir häufig genug auf die Füße, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Gleichzeitig sehe ich das aber bei anderen, wie wichtig das ist, diesen Schritt zu gehen, weil du sonst einfach auch durchdrehst.
Total, bin ich total bei dir.
Wenn wir noch einen Punkt haben, weil Kultur natürlich auch kann ja country-specific sein, weil wenn jetzt irgendwie in den USA leben halt trotzdem oder sind die Menschen anders aufgewachsen als in Deutschland. Wie kriegt ihr das hin, so länderübergreifend zu gucken, dass ihr eine gewisse, ich sag mal, also Homogenität ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, ich würde es trotzdem reinwerfen, schafft also Homogenität gar nicht auf alles sind jetzt irgendwie Männer in dem Alter, sondern mehr auch so vom Kopf her, also vom wahrscheinlich eine Mindset-Homogenität. Also was ist euch wichtig und wo wünscht ihr euch auch Diversität?
In dem Fall, gerade international, wenn du es so ansprichst, vor allem, glaube ich, ist das Thema jetzt für Spartec ein Riesengewinn, dass Martin als Gründer mit drüben ist, weil diese Kulturprägung, die du natürlich als Gründer, der seit Anfang an per Definition dabei ist, mitbringen kannst, ist natürlich einfach Gold wert. Und Kultur beginnt ja einfach auch mit dem, also das, was ich eben gesagt habe, vielleicht eher so auf so einer Verhaltensebene. Kultur heißt, wenn du in einem Raum sitzt und da sitzt vielleicht ein neuer SDA-Kollege und der pitcht vielleicht die Lösung suboptimal, dass du dir kurz die Zeit nimmst, hinzugehen und sagen, hey cool, habe ich gehört. Meine Wahrnehmung war, lief vielleicht nicht so. Ich könnte dir, wenn du Lust hast, lass mal kurz das Rollenspiel machen und ich helfe dir, vielleicht den Pitch zu verbessern. So ungefragt, Feedback, die Fähigkeit, das anzunehmen, das ist Verhalten, was wir hier wertschätzen. Ein Beispiel. Und genauso gibt es ganz, ganz viele Momente und Gelegenheiten, wo eben das Verhalten wichtig ist. Und dafür brauchst du sehr, sehr, glaube ich, viel proaktives Feedback, auch dieses Zusammenarbeit und am Ende des Tages hast du natürlich das Vertrauen, dass man eben auch diese Art der Zusammenarbeit leben kann. Und ich glaube, da fängt es eigentlich an. Dann so diese five dysfunctions of a team. Ich glaube auch sehr stark eben Kultur verknüpft dieses Thema. Wenn du kein Vertrauen hast, wenn du eine Fear of Conflict, Lack of Accountability, dann wirst du auch als Firma keine Ergebnisse erzeugen, als Team keine Freude haben durch das Erreichen von gemeinsamen Zielen. So, und das ist es letztendlich, glaube ich, was man in dieser Herausforderung annehmen darf, wenn es darum geht, eine Kultur zu bilden, dass man einfach wirklich, egal welche Situation es ist, immer die Haltung hat, klar zu agieren, zu unterstützen und eben die Werte, die uns hier wichtig sind, in der Zusammenarbeit hochzuhalten und das auch einzufordern von allen Kollegen und dann ein kollektives Muster, Verhaltensmuster sozusagen zu erzeugen, was dann eben die Kultur beschreibt, ja, dass jeder so das irgendwie auch greifen kann, was die Kultur genau ist, mehr als nur irgendwie ein großes Wort.
Welche Implikationen hat Martins Move in die USA auf eure Gründerbeziehung?
Martin und ich haben eine Gründerbeziehung, für die, da weiß ich, kann ich für uns beide sprechen, für die wir sehr dankbar sind, weil wir uns sehr, sehr gut kennen, natürlich auch auf einer persönlichen Ebene. Gleichzeitig sind wir irgendwie nicht Best Friends for Life. Ja, sondern jeder hat auch seine irgendwie besten Freunde. Gleichzeitig passt da wahrscheinlich auch kein Blatt Papier zwischen uns. Und wir unterhalten uns jeden Tag. Wir sind täglich im Austausch. Er ist zum Glück ein Early Bird. Ich bin eine Late Night Owl. Das heißt, von der Zeitverschiebung her nach Chicago 7 Stunden passt es auch ganz gut, zufällig. Und darüber bleiben wir sozusagen immer eng im Austausch. Ja, also, um einfach auch über alle möglichen Themen zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da einfach eng im Austausch zu sein. Ich meine, wir sehen uns regelmäßig, wie 5, 6 Mal im Jahr, sind es entweder die Quarterly Management Offsites oder sonstige Kunden-Events, was auch immer halt ansteht. Das heißt, da gibt es immer noch eine hohe Interaktionsfrequenz und Nähe. Von daher, glaube ich, ist so die Beziehung einfach in einem normalen Reifeprozess, der mit der Firma einhergeht. Ja? Jeder für sich, wir als Gründer, die Company als solche. So würde ich es wahrscheinlich beschreiben.
Was waren die größten Veränderungen für die Organisation mit dem Öffnen des amerikanischen Marktes?
Begeisterung. Ich glaube, wir haben mit vielen Kunden vorher schon auch in den USA viel Backpacking gehabt, ja, irgendwie Werke geonboardet. Das bedeutet, dass du dann hier vor Ort natürlich abends spät unterwegs bist für Onboarding-Sessions und das hat sich für uns immer als konsequenter Schritt angelegt. Deswegen durften wir damals in der Series A mit Inside Partners die Runde machen, um den Start wirklich zu finanzieren, um dafür auch nochmal von deren Seite eine super Unterstützung zu haben. Ich glaube, das war dieser West Launch für uns war einfach ein Moment voller Begeisterung, wo wir gesagt haben, jawohl, jetzt können wir endlich rüber, jetzt können wir richtig Gas geben. Ja? Und wir haben auch einen Kollegen hier, der Jan, der auch schon jahrelang dabei ist, der da dann auch irgendwie von hier aus auch öfter drüben ist und da ein Stück weit auch Legacy mit aufbaut und natürlich auch in allen anderen Teams alle irgendwie mit beteiligt sind, direkt oder indirekt, dass das ein erfolgreicher US-Launch geworden ist. Und ja, ich glaube, so kann man das. Begeisterung ist wahrscheinlich das Wort, was mir als erstes einfällt, wirklich.
Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand überlegt, hey, sollen wir US machen oder nicht? Kapitalbedarf, was muss man da initial investieren können über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre?
Von bis. Ich glaube, da gibt es auch wieder je nach Geschäftsmodell, je nach Markt, je nach Hypothese sehr viele unterschiedliche Wege. Das kann sehr, sehr teuer werden. Du kannst es auch sehr, sehr günstig machen. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Eine Sache, die wir bewusst gemacht haben, da weiß nicht, ob das eine Best Practice ist oder das muss auch wieder natürlich jeder für sich rausfinden, aber wir sind erstmal in dem Jahr vor dem Launch, sind wir hingeflogen, haben einfach mal Kunden und Nicht-Kunden im Werk getroffen. Uns einfach mal die Zeit genommen, ganz, ganz viele Gespräche und Interviews zu führen, um einfach unsere Hypothesen aus Europa zu validieren, ob die in den USA genauso stattfinden. Ah, verarbeitet ihr die Teile auch genauso? Ich meine, ich selber durfte ja 3 Jahre in den USA leben und auch arbeiten. Das heißt ja, auch da habe ich schon viele Fabriken von innen gesehen. Aber trotzdem willst du dir natürlich sicher sein, dass du nicht einen anderen Go-to-Market wählen musst, dass du mit dem Produkt, wenn du Produkt-Market-Fit in Europa hast, heißt es das nicht, dass du in den USA hast. Und das heißt, da ist ja schon ein paar konkrete Dinge, die du abprüfen willst. Und für uns war es hilfreich, nicht direkt mit der Sales-Keule anzuklingeln und anzuklopfen, sondern zu sagen, pass auf, wir überlegen, ob wir kommen und wir haben ein paar Fragen, hättest du Lust? So, und wir haben sehr viele offene Ohren und Türen gefunden, wo wir dann einfach mal echt zuhören durften, viele kleinere neue Sachen auch rausgefunden haben. Und das war natürlich dann ein sehr hohes Confidence Level, entschuldige mein ganzes Denglisch hier, aber eine sehr hohe ja, Klarheit für uns, dass wir wussten, okay, wenn wir es jetzt richtig angehen, dann kann das echt richtig gut funktionieren.
Wir bräuchten mehr Zeit dafür, das ausführlich zu machen, aber was würdest du sagen, sind trotzdem die größten Unterschiede, wenn du einen Großkunden in den USA angehst versus in Deutschland? Gibt es da große Unterschiede? Ist es trotzdem ähnlich, weil es ist halt einfach Enterprise Sales? Wie würdest du das beschreiben?
Der erste Punkt ist Maintenance, Repair and Operations, MRO, ist in den USA schon viel mehr eine Disziplin als in Europa, die Instandhaltung. Das heißt, es gibt Jobprofile, MRO-Buyer, MRO-Specialist und so weiter. Das hilft, um überhaupt Leute zu identifizieren, an die du herantreten willst. Das zweite ist dadurch einfach auch durch die Größe des Marktes und durch die wirklich auch Vereinigten Staaten und vereinigten, sag ich mal, Unternehmensnetzwerke. Du hast halt, wenn du hier in Europa, sag ich mal, in Deutschland verkaufst, hast du vielleicht einen Kunden mit 2, 3 Werken oder 5. Da drüben hast du direkt 17. Ja. Der Footprint der produzierenden Unternehmen ist im Schnitt deutlich größer. Das heißt, da verkaufst du auch direkt größere Pakete, weil es einfach auch eine größere Grundgesamtheit an Werken ist, die direkt im Vertrag mit drin ist. Und der dritte Punkt ist, vielleicht auch Innovationsfreude, Risikobereitschaft beim Kauf. Ne, wenn wir in Deutschland vor allem die Beobachtung machen, dass wir vielfach einfach gucken, so, okay, das bringt jetzt hier mit diesem Feature 17,36 € und dann kann man damit über 3 Jahre so und so viel sparen, hast du in den USA eher Kaufkriterien, die da lauten, okay, wie schnell könnt ihr das onboarden? Wie sind da eure Practices? Wann bin ich über 17 Werke lauffähig? Okay, das kostet Geld, bin ich bereit zu zahlen? Und das ist, glaube ich, so die Top-3 Faktoren, wo wir konkret merken, das sind so Unterschiede in den USA zu Deutschland.
Wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein paar Jahre in die Zukunft gucken, welche Hypothesen müsst ihr über die nächsten Jahre validieren, um eurer Vision ein ganz großes Stück näher zu kommen? Und wo steht ihr dann?
Unsere Vision ist es, dass, wie ich es eingangs mal, glaube ich, gesagt habe, die produzierenden Unternehmen nicht mehr so viel Ersatzteile physisch sich aufs Lager legen. Und das bedeutet, dass du in die Bereitschaft hast, weil du dir nicht, das ist immer der Instandhalter, der sagt, haben ist besser als brauchen. So. Wenn du ein Ersatzteil physisch vor Ort hast, ist es erstmal gut. Das heißt, du willst eigentlich gar nicht unbedingt die Bestände reduzieren. Aber wenn du weißt, dass das Teil physisch wirklich innerhalb kürzester Zeit greifbar ist, wir reden jetzt nicht von den Schnelldrehern, die du irgendwie hast, ne? Aber so große Teile, wo du unsicher bist, ob du die mal brauchst. Keine Ahnung, hier jeder der Automobilisten hier im Stuttgarter Raum hat wahrscheinlich einen ähnlichen KUKA-Roboter da liegen oder bestimmte Motoren, die substituierbar wären. Und so AZ-Teile in der Logistiksprache, ne, so BY gesprochen, das sind schon interessante Komponenten. Und unsere Hypothese ist, sagen, ja, das wäre spannend, diese Hypothese werden wir weiter verfestigen. Wir glauben fest daran, sodass du wirklich auch Ersatzteile nicht dir selber hinlegst, weil du weißt, die sind innerhalb kürzester Zeit lieferbar, sind physisch in der Nähe gelagert und du kannst dir vielleicht auch irgendeine Verfügbarkeitsgarantie einkaufen, dass du weißt, ein bisschen wie so eine Finanzoption mit einem physischen Settlement, dass du weißt, okay, das Teil liegt da, ich zahle dafür, dass ich es abrufen könnte und wenn ich es brauche, wupp, kriege ich es in 2 Stunden, was auch immer. Das sind so Hypothesen, wo wir sagen, da sind wir Feuer und Flamme, das noch weiter zu verproben.
Dann würde ich sagen, ist unsere Aufgabe, immer mal wieder einzuchecken und zu schauen, wie ihr auf dem Weg diese Hypothesen zu bestätigen oder nachzuverfeinern vorangekommen seid und hier für heute einen Punkt zu machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das zeigt schon, es gibt noch ein paar Themen, die wir an anderer Stelle nochmal anreißen sollten. Und bin sehr gespannt, da weiter zu verfolgen, was bei euch passiert. Vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Ich finde das immer doch sehr, sehr beeindruckend, dann mal zu sehen, was in Firmen, von denen ich quasi keine Ahnung habe, so alles passiert und da mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Und mit einem großen Dankeschön würde ich dir gerne die letzten Worte für diesen Podcast übergeben, nachdem ich noch dazu gesagt habe, dass ich sowohl dein LinkedIn als auch natürlich SpareTech in den Shownotes verlinke. Das heißt, wer da schnell irgendwie noch ein bisschen mehr rausfinden und sehen möchte oder noch ein paar Rückfragen hat, er findet dort alle Infos.
Vielen Dank, Fabian. Ich habe zu danken. Hat mega viel Spaß gemacht und ich glaube, vielleicht am Ende können wir einfach den Aufruf machen, alle Gründerinnen und Gründer, die das hier vielleicht hören und Lust haben, nächstes Jahr bei Wanderpreneurs 2026 dabei zu sein. Einfach Fabian oder mich anhauen und dann nehmen wir euch mal in die Liste auf und melden uns über den Jahreswechsel mit einem konkreten Datumsvorschlag, wenn wir es geschafft haben, unsere Kalender übereinander zu legen, Fabian.
Das klingt nach einem sehr guten Plan. Danke, Lukas.
Danke dir. Ciao, ciao.
Atmen wir mal kurz durch. Was bleibt eigentlich hängen nach dieser Episode? Erstens, Retention beginnt nicht mit dem Closing, sondern in der Discovery. Auf Augenhöhe, mit klarem Value Proof und sauberem Executive Alignment. Mehrjahresverträge sind Ergebnis davon, nicht der Startpunkt. Zweitens, Fokus schlägt Feature-Feuerwerk. Lukas' Team misst Wirkung konsequent und wächst dadurch nachhaltig. 150% NRR, Net Revenue Retention, bei 94-95% Gross Retention ist eine phänomenale Zahl. Drittens, vereinfachtes Pricing hilft allen. Good, better, best. Statt modulares und konfigurierbares, individualisierbares Chaos. Und für die Expansion gilt bei SpareTech, den eigenen Modus finden. Remote, yes. Mit verschiedenen Hubs, zum Beispiel München, Stuttgart, Berlin, Chicago. Nimm dir mal einen Punkt mit, den du diese Woche direkt testest. Ein knackiger Value Proof im nächsten Enterprise Call, eine Simplifizierung des Pricing bei einem speziellen Paket oder ein Schritt zu mehr Klarheit im Post-Sales. Und dann hörst du vielleicht nochmal eine Episode Unicorn Bakery, die daran anschließt. Ich kann zum Beispiel die Sales Bakery Episoden mit Jakob von Kamunda, André Chris von LinaX, Gero Decker von SAP Signavio, muss man heutzutage sagen, mit Paul Müller von Adjust empfehlen. Ich glaube, gerade um in dieses Thema tiefer reinzukommen. Das war Unicorn Bakery mit Lukas Biedermann von SpareTech. Mein Name ist Fabian Tausch. Wenn du Feedback hast, gerne per LinkedIn oder per E-Mail an fabian@unicornbakery.de oder auch einfach als Bewertung bei Spotify, Apple oder YouTube den Podcast weiterempfehlen. Und abonnieren. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Episode.